Als Kind war ich ziemlich begeistert von einem der Märchen der Gebrüder Grimm. Ich weiß nicht, vielleicht kennen die Älteren unter euch noch diese Grimm-Märchen. Eines dieser Märchen, das wird normalerweise genannt Tischlein deck dich, das erzählt von drei Brüdern. Diese drei Brüder waren von ihrem Vater zu Unrecht aus dem Haus geworfen worden. Und sie gehen dann arbeiten und machen eine Lehre, eine Ausbildung. Und sie bekommen am Ende dieser Lehre, bekommen sie von ihren Lehrmeistern je einen Gegenstand. Also jeder dieser drei Brüder bekommt einen Gegenstand, der eine magische Eigenschaft hat. Der erste der Brüder, der arbeitete bei einem Tischler und der bekam natürlich dann einen Tisch geschenkt als Lohn für seine Arbeit. Der zweite bekam einen Esel, der hat bei Müller gearbeitet, bekam einen Esel. Und der dritte bekam einen Knüppel, der in einem Sack steckte. Und das ging so, dass diesem Tischlein, das war so besonders, dem konnte man einen Befehl geben. Man musste nur sagen, Tischlein, deck dich. Und dann war der Tisch gedeckt mit lauter Köstlichkeiten zu essen. Dem Esel konnte man, ich denke, man musste ihm so am Schwanz ziehen und sagen, Esel, streck dich. Und dann spuckte er lauter Goldmünzen. Und dem Knüppel, der in diesem Sack steckte, konnte man sagen, Knüppel aus dem Sack. Und dann verprügelte er Bösewichte. So etwas in Kombination wollten wir als Kinder natürlich gern haben. Wenn man diese drei Gegenstände hätte, dann wäre man absolut sicher, nicht? Man hätte ausgesorgt, für immer. Immer genügend feines Essen auf dem Tisch, ausreichend Gold, Geld, um alles zu kaufen, was man sich wünschte, und dann einen sicheren Schutz gegen die, die einem das wegnehmen wollten. Was kann daran falsch sein, sich solche Sicherheiten zu wünschen für sein Leben? Dazu kommt ja auch, dass man mit einem solchen Reichtum viel Gutes tun könnte. Man könnte vielen Bedürftigen helfen. Warum sollte man also grundsätzlich nicht reich sein wollen? Nun, der Apostel Paulus schreibt dagegen an Timotheus. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Wir haben am letzten Sonntag nachgedacht über den jungen Mann, den jungen reichen Mann, der Jesus begegnet ist. Und diese Begegnung, die endete damit, dass der Mann betrübt von Jesus wegging, traurig wegging von Jesus, weil er nicht auf seine Reichtümer verzichten wollte und ohne sie Jesus nicht nachfolgen wollte. Darin ging er betrübt weg. Und wir haben da geendet, Matthäus 19 in Vers 22, und kommen jetzt zum Vers 23, wo Jesus dieses Verhalten, diese Einstellung dieses jungen Mannes beurteilte. Dazu lesen wir Matthäus 19, Vers 23 bis 30. Das ist das Wort Gottes. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Königreich der Himmel hineinkommen. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr einer Nadel geht, als dass ein Reicher in das Königreich Gottes hineinkommt. Als aber die Jünger das hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei Menschen ist dies unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns nun werden? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Aber viele werden Letzte und Letzte Erste sein. Viele Erste werden Letzte und Letzte Erste sein. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, uns bereit machst zu hören, was du uns zu sagen hast, dass wir es gut verstehen und es in unserem Leben umsetzen können. Öffne unsere Ohren des Glaubens und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Nachdem dieser junge Mann von Jesus wegging, nachdem er gehört hatte, dass er seine Reichtümer loslassen soll und ihm nachfolgen soll, ging er weg von Jesus und Jesus richtet sich sogleich mit einer ernsten Warnung an seine Jünger. Wahrlich, ich sage euch, Amen, ich sage euch, das Wort Amen ist für wahrhaftig. Wahrhaftig, ich sage euch, das bedeutet, aufgepasst, hört mir jetzt ganz gut zu, das ist ganz wichtig jetzt, was ich euch sage. Ein Reicher wird nur sehr schwer ins Königreich der Himmel hineinkommen. Das ist das Königreich der Himmel hineinkommen, das ist gleichbedeutend mit das ewige Leben erhalten, so wie der junge Mann ja gefragt hat, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen. Das, was der Herr hier sagt, ist eine ziemlich radikale, starke Aussage, nicht wahr? So, dass die Jünger richtig erschrecken. Jesus sagte nicht nur, dass Reiche es etwas schwieriger haben könnten in der Nachfolge Jesu. Er sagt, dass sie in Gefahr stehen, überhaupt nicht ins Königreich hineinzukommen. Die Jünger hatten ja eben gerade erlebt, wie Jesus diesen jungen Mann, diesem Mann das Reich verschlossen hat, weil dieser seinen irdischen Reichtum dem ewigen Leben vorzog. Der Herr sagt es mit einem sehr anschaulichen Bild. Es ist für einen Reichen so schwierig, ins Königreich der Himmel hineinzukommen und das ewige Leben zu erhalten, wie es für ein Kamel schwierig ist, durch das Öhr einer Nadel zu schlüpfen. Es gibt hier Textvarianten im originalen Griechischen, die haben hier nicht Kamel stehen, sondern Schiffstau. Das könnte von einem Hörfehler vielleicht stammen. Camilos und Camelos ist sehr ähnlich, nicht wahr? Und sie haben damals abgeschrieben, sie haben die Schriften kopiert, indem sie, einer hat diktiert, die anderen haben geschrieben. Und jetzt könnte man darüber diskutieren, war es ursprünglich Kamilos, also Schiffstau, so ein dickes Seil, mit dem man die Schiffe festbindet, oder war es Kamelos, ein Kamel? Ein Schiffstau ist etwas weniger dick als ein Kamel. Aber durch das Öhr einer Nadel zu ziehen, das ist genauso unmöglich wie für ein Kamel da hindurch zu schlüpfen. Ich selbst schaffe es in 8 von 10 Fällen, nicht einmal einen Faden durch ein Nadelöhr zu ziehen. Vielleicht macht ihr ähnliche Erfahrungen, wenn ihr einmal einen Faden in die Nadel stecken solltet. Also wenn Jesus hier sagt, es ist schwierig, dann zeigt er mit diesem Beispiel, dass es für einen Reichen eigentlich unmöglich ist, ins Himmelreich zu kommen. Da stellt sich für uns die Frage, was denn das Problem am Reichsein eigentlich ist, nicht wahr? Ist es in Gottes Augen denn komplett falsch, wenn jemand reich ist? Sagt Jesus tatsächlich, dass die reichen Leute wegen ihres Reichtums nicht eingelassen werden? So etwas könnten wir von der Bibel her kaum begründen. Es gibt ja unter den Vätern vor allem Abraham, Isaak und Jakob viele sehr wohlhabende Leute, auch Hiob oder der König David oder Salomo. Sie waren sehr reich. Und Gott sagt nichts gegen ihren Reichtum an sich. Im Gegenteil, es wird ja beschrieben, dass Gott selbst sie reich gemacht hat. Was ist also das Problem, das die Reichen hindert, ins Himmelreich zu kommen? Es ist das, was der Herr zuvor schon im 13. Kapitel den Betrug des Reichtums genannt hat. Bei dem aber, wo das Wort Gottes, das Evangelium, unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Der Betrug des Reichtums, was ist das? Das ist die Idee, dass Reichtümer uns ein erfülltes Leben und Sicherheit geben können. Wie der Gedanke an diese Figuren im Märchen, oder? Die dachten, jetzt sind sie sicher. Sie haben alles, was sie brauchen, diese Reichtümer und dieser Schutz. Das hält sie in einem erfüllten Leben. Das ist der Betrug des Reichtums. Wenn wir dieser Lüge glauben, wenn wir auf diesen Irrtum vertrauen, dann wird unser Herz dadurch gefesselt und so an die vermeintlichen Reichtümer gebunden. Und diese werden dann zu dem Schatz, der in unseren Herzen ist, für den wir dann alles tun, um ihn zu behalten und möglichst noch mehr davon zu bekommen. Der Platz im Herzen ist dann besetzt, und es gibt keinen Raum mehr für den himmlischen Schatz. Es geht dem Herrn also nicht so sehr um den äußeren Wohlstand, als darum, was in unseren Herzen passiert. Wie wir das auch gehört haben in der Schriftlesung aus Hesekiel, die Götzen in den Herzen dieser Menschen. Da ist das Problem. Die Reichtümer, die wir in unseren Herzen festhalten, das kann auch alles mögliche andere sein als materielle Reichtümer. Alles kann zu einem Götzen werden, der dann zwischen uns und Gott steht. Götzen in unseren Herzen. Davon sprach Johannes Calvin, als er sagte, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Die machen wir selbst in unserem Herzen, die Götzen. Wir fabrizieren sie selbst, und hängen dann unser Herz an sie. Das götzendienerische Herz sagt, wenn ich nur XY habe, dann bin ich glücklich, geborgen, sicher. Und unter XY kannst du alles einsetzen, was du im Leben für begehrenswert hältst oder für festhaltenswert hältst und wovon du denkst, dass es dich froh und sicher macht. Das können Dinge sein, Gegenstände, aber auch Menschen. Ehepartner können zu Götzen werden. Eltern, Kinder können zu Götzen werden. Das werden sie sehr oft. Oder auch Ideen, Ideologien, Lehren, Formen von Gesetzlichkeit. Das alles können Götzen in unseren Herzen sein. Die meisten Götzen sind an sich gute Dinge. Sie werden zum Hindernis, in das Königreich der Himmel zu kommen, wenn sie wichtiger werden, als einfach nur Jesus nachzufolgen, Gottes Führung und seiner Vorsehung zu vertrauen. Und wenn Jesus hier von den Reichen spricht, dann meint er solche Menschen, die ihr Vertrauen auf solche Dinge setzen. Sie sind reich an solchen Dingen oder Ideen oder was immer. Ein Reicher in diesem Sinn ist jemand, der selbst genugsam geworden ist und denkt, er brauche nichts als seinen vermeintlichen Reichtum, wenn ich nur das habe und behalten kann. Reichtum, den er entweder hat oder sich sehnlich wünscht. Wer denkt, er habe alles, was man sich wünschen kann. So lässt Jesus zum Beispiel auch der Kirche in Laodicea schreiben: Du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ein solcher Reicher hat in Wirklichkeit nichts. Und er ist so geblendet, dass er es gar nicht erkennt. Und darum streckt er sich nicht nach dem wahren, dem himmlischen Reichtum, dem himmlischen Schatz aus. Nun, das ist eine schockierende Nachricht, nicht wahr? Das muss uns erschrecken. Schauen wir nach innen in unsere Herzen. Wo sind diese Götzen, die uns hindern? Die Jünger sind auf jeden Fall schockiert, als sie das hören. Sie mögen sich gedacht haben, was mögen sie sich gedacht haben, dass sie so erschrecken, als Jesus ihnen diese Wahrheit sagt. Wenn sie sagen, wer kann dann überhaupt gerettet werden, wenn das für die Reichen nicht möglich ist? Wenn das mit der Nachfolge so schwierig ist, das ist zu schwierig. Hier sagen sie wieder, wie an einem anderen Ort, das ist eine harte Rede, wer kann sie fassen? Hatten sie da über ihre eigenen Reichtümer nachgedacht? Ich meine, materiell waren sie nicht reich. Aber haben sie erkannt, dass sie selbst auch Götzen in ihren Herzen haben? Zumindest sollten sie erkannt haben, dass sie auch gefährdet sind, ihr Vertrauen auf die falschen Dinge zu setzen. Vielleicht haben sie aber auch an ihre Berufung gedacht, das Evangelium allen Menschen zu verkünden. Wenn die Reichen unmöglich ins Himmelreich kommen können, was bringt es dann überhaupt, allen das Evangelium zu verkünden? Müsste man dann nicht vielleicht zuerst herausfinden, wer kein solcher Reicher ist, und diese dann einladen, Jesus nachzufolgen? Das ist zu schwierig. Oder für unsere heutige Situation gefragt, bringt es etwas in unserem reichen und satten Land noch zu evangelisieren, wo alle so reich und satt sind, dass sie sicher nicht hören werden, was wir ihnen predigen über das Evangelium. Diese Frage, wer kann dann überhaupt gerettet werden, sagt eigentlich, dass kein Ungläubiger, keiner, der nicht bereits Jesus nachfolgt, bereit sein wird, sein Leben loszulassen, das er sich auf die vermeintlichen Reichtümer aufgebaut hat. Er sieht, was er hat. Das sind die meisten dieser Dinge sind sichtbar, oder? Erfolge und all das. Das sieht er. Und auch wenn das noch zu wünschen übrig lässt, dann wird er vielleicht denken, dass er diese Lebensgrundlagen sicher noch etwas verbessern kann. Und wenn er dann den Christus vorgestellt bekommt, den er nicht sehen kann, da fällt es ihm sicher schwer, sein Vertrauen blind auf ihn zu setzen. Besonders wenn er dann vorher noch alles, was er sich bisher erworben hat, loslassen sollte. Und wenn dieser Christus dann nicht hält, was er verspricht, dann hat er gar nichts mehr. Ist es nicht unmöglich, so jemanden in die Nachfolge Jesu zu führen? Das könnte sehr entmutigend gewesen sein für die Jünger, wenn sie daran dachten. Und ja, der Herr bestätigt es seinen Jüngern. Es ist unmöglich. Unmöglich für Menschen. Niemand kann sich selbst von dieser Art Gebundenheit und falschen Begehren befreien. Niemand. Es lohnt sich, dann hier einen Blick in das Westminster-Bekenntnis zu werfen. Kapitel 9, der dritte Abschnitt, der sagt, der Mensch hat durch seinen Fall in die Sünde vollkommen alle Fähigkeit verloren, irgendetwas geistlich Gutes zu wollen, das zum Heil hilfreich ist, so dass er als natürlicher Mensch völlig von diesem Guten abgewandt und tot in Sünde nicht fähig ist, durch seine eigene Kraft sich zu bekehren oder sich darauf vorzubereiten. Unmöglich. Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 34, jeder, der in der Sünde lebt, ist ein Sklave der Sünde, gefangen, kann nicht raus. Aber Jesus sprach ja nicht nur von der Unmöglichkeit, sich selbst zu befreien, von diesen Götzen und all den Dingen, sondern er sagte, dass es für die Menschen selbst unmöglich sei, aber für Gott sind alle Dinge möglich. Noch einmal das Westminster-Bekenntnis im nächsten Abschnitt, also Kapitel 9, Abschnitt 4. Wenn Gott einen Sünder bekehrt und ihn in den Stand der Gnade erhebt, befreit er ihn von seiner natürlichen Knechtschaft unter die Sünde und befähigt ihn allein durch seine Gnade zu wollen und zu tun, was geistlich gut ist. Das ist wunderbar, nicht wahr? Für Menschen unmöglich. Niemand kann sich bekehren. Aber Gott, er kann das. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das ermutigt doch die Jünger und uns, das Evangelium allen zu sagen, auch den selbstgenugsamen Reichen. Und so ist das Evangelium von Christus auch für uns immer wieder so wichtig, oder? Dass uns gesagt wird und bewusst wird, ja, der Herr kann uns auch immer wieder von diesen Götzen, die sich in unsere Herzen eingeschlichen haben, befreien. Und Petrus zieht nun das Thema noch mehr in sein persönliches Leben hinein und in das seiner Mitjünger, indem er fragt, Ja, und was ist denn mit uns, wenn er das so anschaut und sich anhört, was der Herr über den jungen Mann sagt, der das nicht loslassen wollte, was er sollte? Jesus hat das gesagt und Petrus sagt, was ist mit uns? Was haben wir von der Nachfolge? Wir sind ja bereits deine Jünger und wir haben, nicht wie der junge Mann, haben alles verlassen für dich. Wird uns das etwas bringen? Oder gehen wir vielleicht am Ende doch leer aus? Wird es sich wirklich lohnen, all diese Entbehrungen auf sich zu nehmen, die du von uns forderst, Herr? Hast du dem Herrn oder vielleicht dir selbst auch schon diese Frage gestellt? Was bringt es eigentlich überhaupt, dass ich alles loslasse, worauf ich mein Vertrauen gesetzt habe früher und dem Herrn nachfolge? Ich stand einst wie dieser junge, reiche Mann vor dem Herrn und auch vor der Frage, ob ich bereit bin, alles zu verlassen, was zuvor mein Leben ausgemacht hat. Und das war, dieses Leben war zu jenem Zeitpunkt ein sehr armseliges Leben, das ich führte. Dennoch war ich nicht bereit, es loszulassen. Aber der Herr hat in seiner Gnade an meinem Herzen gearbeitet. Und er hat mich mit seinem unwiderstehlichen Ruf zu sich gerufen und ließ mich alles fahren lassen, was ich sowieso nicht behalten konnte, um zu gewinnen, was mir niemand mehr nehmen kann. Es ist ein Zitat von Jim Elliot, wenn ihr das vielleicht erkannt habt. Es kamen weitere Gelegenheiten dann, bei denen ich immer wieder Dinge loslassen musste. Oder zumindest dazu bereit sein musste, sie loszulassen. Und das war selten einfach. Manchmal sehr schwer. Aber ich habe erfahren, wie wahr es ist, was der Herr seinen Jüngern sagte. Jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Und Jesus sagt damit, ihr werdet nichts missen müssen. Ihr werdet nichts missen müssen, wenn ihr mir nachfolgt. Wenn ihr loslasst, wird hundertfach aufgewogen damit, was ihr bekommt, wenn ihr mir nachfolgt. Was wir loslassen, ist schließlich nur das, was uns im Weg stehen würde, den viel größeren Schatz zu empfangen, den der Herr Jesus Christus ist und sein Königreich. Ich habe keine Opfer gebracht, als ich losließ, was ich sowieso nicht behalten konnte, um zu gewinnen, was niemand mir jemals wieder nehmen kann. Der Herr hat mich von der Umklammerung der Liebe zu den Götzen befreit und mir die Liebe zu ihm geschenkt. Und die Angst des jungen Mannes, der an seinem Reichtum festhalten wollte, war umsonst. Und sie war dumm. Lassen wir uns von seinem Beispiel warnen. Er hat, weil er sein Leben behalten wollte, tatsächlich das Leben fortgeworfen, weggeworfen. Er erinnert mich an ein Beispiel von cleveren Affenfängern in Afrika. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört. Diese Leute, die Affen fangen wollten, die haben Kokosnüsse aufgesägt an einer Seite, sodass ein kleines Loch entstand. Und diese Kokosnüsse haben sie an einen Baum gebunden. Und dann taten sie da in dieses Loch kleine Nüsschen hinein. Und die Affen, die liebten diese kleinen Nüsschen und die wollten sie sich holen. Da mussten sie in das Loch hineingreifen. Und sie kamen gerade mit der Hand ins Loch hinein. Und dann hielten sie die Nüsschen fest, die sie begehrten. Und da machen sie eine Faust. Und die war zu groß, um sie wieder rauszuziehen aus diesem Loch. Und sie waren gefangen, weil sie diesen Schatz festhielten, den sie nicht loslassen wollten. Und so konnten sie von ihren Fängern einfach weggetragen werden. Ihr Festhalten an dem vermeintlichen Schatz hat sie ihre Freiheit und vielleicht ihr Leben gekostet. Und so geht es jedem, der sein eigenes Leben festhalten will. Was braucht es, dass du bereit wirst, loszulassen, was dich hindert, den Segen des Christus zu gewinnen? Während wir ein köstliches Festessen genießen, da werden wir nicht uns überreden lassen, dieses gegen ein vertrocknetes Stück Brot einzutauschen, nicht wahr? Lasst uns darum viel Zeit damit verbringen, den geistlichen Segen in der Himmelswelt, den wir in Christus empfangen haben, zu erforschen und zu genießen. Lasst uns die Schrift erforschen, um mehr und mehr zu erkennen, was uns in Christus geschenkt ist. Das ist der himmlische Schatz, den uns niemand nehmen kann. Und lasst uns auch in das Gebet des Paulus einstimmen und in derselben Weise füreinander beten, wie Paulus für die Epheser und auch für uns betet. Er betet: Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und das wird uns vor den Götzen unseres Herzens bewahren. Amen.